Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Late Night with the Devil von Cameron und Colin Cairns. Dieser Film sorgt für Furore aus zweierlei Gründen. Einmal halten viele diesen Film für einen wichtigen Genrebeitrag und zum Zweiten ist es so, dass viele unglücklich darüber sind, dass die Regisseure sich entschieden haben, KI-Technologie für die Erstellung mancher Standbilder zu verwenden. Dies nehme Filmschaffenden auf Dauer die Jobs weg und sei eine ungute Entwicklung. Kommen wir gleich zu dieser KI-Problematik noch einmal zurück. Fassen wir erst zusammen, worum es in Late Night with the Devil geht. Es handelt sich um einen Film, der zunächst einmal so eingeleitet wird, dass wir eine Erzählerstimme hören, die uns einige Ereignisse aus den 70er Jahren zusammenfasst und dann auf die Late-Night-Show Night Owls with Jack Delroy zu sprechen kommt. Jack Delroy, den es nicht gab, aber der uns hier als Realität verkauft wird, der soll eine erfolgreiche Late-Night-Show gehabt haben in den 70er Jahren, die jedoch nie ganz so große Erfolge hatte wie die Johnny Carson-Show. Man blieb immer ein bisschen darunter. Die ersten Jahre verliefen ganz gut, dann ereilte Jack Delroy einen Schicksalsschlag. Seine Frau starb früh an Lungenkrebs und er ging einen Monat lang nicht auf Sendung, kam dann zurück, aber die Quoten wurden nicht besser. Und so hat dieser Jack Delroy 1977 die Idee, ein besonderes Halloween-Special zu machen, bei dem sehr illustre Gäste auftreten, von denen einige behaupten, Kontakte mit Toten oder sogar mit dem Teufel zu haben. Nun ist es so, dass wir das formal präsentiert bekommen in einer Weise, wie wir das aus Found-Footage-Filmen kennen. Nämlich bekommen wir die Videoaufzeichnung dieser legendären Show, die dann, so ahnen wir schon, eskalierte, zu sehen. Und dieses Video ist auch nicht mehr in der besten Qualität. Das Ganze ist aber auch durchsetzt damit, dass wir immer wieder Blicke hinter die Kulissen bekommen. Nämlich dann, wenn die Werbeunterbrechungen sind. Diese Materialien aber, die hinter den Kulissen gedreht wurden, die sind erstaunlich gut erhalten. Sie sind in einem sehr, sehr klaren Schwarz-Weiß gedreht und es ist auch nicht eine versteckte Kamera irgendwo hinten in den Kulissen herum gerannt, sondern wir sehen sogar Szenen mit Schnitt und Gegenschnitt. Und man fragt sich, was hat das jetzt noch mit Found Footage zu tun? Aber gehen wir auch auf diese formale Inkonsequenz später noch einmal ein. Zunächst mal ist also die Anlage ziemlich klar. Wir sitzen wie die Zuschauer einer Late-Night-Show vor der Leinwand und sehen nun, wie sich 1977 diese Show abspielt. Sie beginnt damit, dass ein Mentalist namens Christo auftritt. Er hört Frequenzen von Toten und versucht dies auch im Publikum zu demonstrieren. Erst gelingt ihm das weniger gut, beim zweiten Mal schafft er es dann. Er erinnert mit seinem ganzen Auftreten ein bisschen an den Magier und Hypnotiseur Mario und der Zauberer aus Mario und der Zauberer von Thomas Mann. Dem entgegengestellt wird ein Zauberer und Skeptiker, Carmichael Haig, der tatsächlich auf einem realen Zauberer basiert, der in den 70er Jahren diese parapsychologischen Spielchen immer entlarvt hat. Denn er sagt, auch ich bin ein Schwindler, aber ich bin wenigstens ehrlich, indem ich sage, es ist alles nur Trickserei. Dem widerspricht eine Ärztin und Parapsychologin, die im Gepäck der Teenagerin Lilly auftritt. Lilly ist die Überlebende einer Selbstmordsekte und möglicherweise spricht sie mit dem Teufel. Zumindest möchte man das einmal demonstrieren in der Show. Sobald wir es mit einem Found-Footage-Film zu tun haben, beginnt die Reflexion über das Medium und beginnt die Frage, die uns die ganze Zeit im Kopf herumgeht, ist das alles plausibel? Und hier würden wir sehr früh sagen, eigentlich nicht. Ja, wir glauben noch, dass wir es mit einer aufgezeichneten Show zu tun haben und dass das Videomaterial ein bisschen ramponiert ist, könnten uns aber auch schon die Frage stellen, warum wir die Werbeblöcke, die ja die Show finanzieren, zwischendurch nicht sehen und stattdessen dann diesen Blick hinter die Kulissen bekommen, der hochprofessionell ist, als hätte es ein professionelles Filmteam hinter die Kulissen geschafft und kann wunderbarste Bilder produzieren, intime Aufnahmen von angeblich heimlichen Gesprächen, wobei auch noch mit Schuss und Gegenschuss gearbeitet wird. Wir haben es hier also mit anderen Worten nicht mit einem konsequenten Film zu tun, der mit angeblich gefundenem Filmmaterial arbeitet. Es ist also nicht Blair Witch Project mit anderen Worten. Insofern können wir uns von Anfang an die Frage stellen, haben wir es überhaupt mit einem zuverlässigen Erzähler zu Beginn des Films zu tun, wenn er behauptet, nun sehen wir hier das gefundene Filmmaterial, oder geht es hier um eine Manipulation noch auf einer höheren Ebene? Damit beginnt also eine Debatte, die sich dann auch ins Netz verlagert, und dann gibt es noch in diesem Film so viele kleine versteckte Hinweise, dass man endlos darüber diskutieren kann, wofür jetzt was eigentlich steht. So sehen wir, dass Jacks tote Frau als Gespenst während dieser Show immer irgendwo auftaucht, zu sehen ist für Millisekunden und dann wieder verschwindet. Und diese Bilder vom Auftauchen der Frau, die geistern jetzt auch durch die sozialen Medien, womit es also dieser Film geschafft hat, die Leinwand zu überwinden und nun in allen Medien in irgendeiner Weise präsent zu sein. Und so ist es erstaunlich, dass wir es zwar mit einem Film zu tun haben, der ganz klar in den 70er Jahren verortet ist, der aber doch sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat, ja beziehungsweise darauf angewiesen ist, dass wir heute eine so vielfältige Filmrezeption und Diskussion haben. Wie ist es nun mit diesem Blick hinter die Kulissen? Dieser Blick ist ein Spielfilmhafter. Mehrere Einstellungen, hohe Qualität, all das wäre unmöglich, wenn man es mit irgendeinem heimlich gefilmten Material zu tun hätte. Zudem bedient man sich dann auch des Splitscreens, womit besonders deutlich wird, dass wir es hier also nicht mehr mit etwas Dokumentarischem zu tun haben. Ist das einfach nur unlogisch? Nun, es ist ja etwas unwahrscheinlich zu glauben, dass die Regisseure in ein riesiges Logikloch getappt sind und es ihnen nicht bewusst war. Wenn man nach der Intention fragt, was man vielleicht gar nicht tun sollte, dann könnte man hier höchstens konstatieren, nun, es war den Regisseuren offenbar gleichgültig, sie wollten so erzählen, auch wenn es dann keinen Sinn mehr ergibt. Vielleicht aber können wir dann über diese Intention hinausgehend doch das Resultat interpretieren und uns fragen, was das eigentlich uns sagt, wenn man hier also zum einen einen Erzähler hat, der nicht zuverlässig ist, zum anderen hat man Found-Footage-Material und man hat aber auch diese sehr filmischen Elemente, und es geht dann zum Schluss auch noch so weit, dass wir die Bilder aus dem Inneren von Jacks Kopf, von seinen Gedanken sehen, wie also diese Ebene, in der wir uns lange Zeit aufgehalten haben, wir diese Ebene ganz verlassen. Die Frage ist zunächst einmal, ob der Film viel konsequenter und raffinierter geworden wäre, wenn man tatsächlich nur mit Found-Footage-Material gearbeitet hätte, indem man gesagt hätte, wir zeigen auch die Werbeunterbrechung, wir tun einfach so, als hätten wir es mit einer aufgezeichneten Show zu tun und mit nichts weiter. Und alles, was hinter den Kulissen verhandelt wird, ist ohnehin nicht relevant für das, was sich im Studio ereignet. Nämlich während der Show findet all dieser Okkultismus statt, finden die Kommunikationen mit dem Teufel statt. Mit der Werbung hätte man zugleich auch noch einmal verdeutlicht, auf welchem Fundament all das ruht. Nämlich diese Aufmerksamkeitsökonomie, die hier in den 70ern gezeigt wird, die aber viel mit der unseren zu tun hat, die beruht natürlich darauf, dass es Werbung gibt, dass also andere dafür bezahlen, nämlich die großen Konzerne, dass dieses Spektakel finanziert werden kann. Und Ähnliches haben wir ja heute auch im Internet, dass also sehr viel Spektakel nur deshalb entsteht, weil man entsprechende Werbegelder einsacken konnte. Und der Film reflektiert ja das genau auch, wenn Jack Delroy sagt, meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie dran für eine Live-Fernsehsendung, in der wir versuchen, mit dem Teufel zu kommunizieren, aber nicht, bevor wir ein Wort von unseren Sponsoren gehört haben. Und dann geht es in die Werbung. Es wäre viel subversiver gewesen, diese Werbung auch tatsächlich zu zeigen. Die Werbung finanziert die Show und die Show wird dann produziert, damit dazwischen Werbung geschaltet werden kann. Und das ist nicht der einzige kommerzielle Aspekt. Hinzu kommt auch, dass alle Gäste, die im Studio sitzen, kommerzielle Interessen haben. Sie haben erfolgreiche Zaubershows und gehen auf Tournee und wollen Tickets verkaufen. Sie haben Bücher geschrieben, wollen diese verkaufen. Das heißt, die Ökonomie ist die eigentliche Grundlage für dieses okkulte, dämonische Spektakel. Indem der Film formal so inkonsequent ist, entpuppt er sich als großer Schwindel. Ob das nun intendiert ist oder nicht, das können wir nicht entscheiden. Wichtig ist für uns aber, dass wir als Zuschauer merken, dass wir manipuliert werden, weil er formal und auch narratologisch nicht mehr plausibel ist, dieser Film. Etwa schon nach 10, 15 Minuten wird man stutzig und man wird es immer mehr im Laufe des Films. Und dennoch ist man fasziniert von dem, was sich da vollzieht. Und überhaupt geht es in diesem Film darum, zu fragen, inwieweit sind Bilder, sind Filme überhaupt glaubwürdig und können wir dem, was wir dort sehen, in irgendeiner Weise Glauben schenken? Es gibt in der Show ja einen Videobeweis, nämlich nachdem sich dort etwas sehr Eigenartiges vollzogen hat, ein Mensch im Studio wurde offenbar hypnotisiert, dann sind Würmer aus ihm herausgequollen. Dieses schreckliche Erlebnis, so sagt der Skeptiker im Studio, sei nur eines, das wir alle, die Zuschauer wie auch der Hypnotisierte, imaginiert haben. Alle standen unter Hypnose. In Wirklichkeit hat so etwas gar nicht stattgefunden. Und um das zu beweisen, sagt er, man solle nur einmal die Aufzeichnung etwas zurückspulen, um zu sehen, dass dort nichts war, keine Würmer, überhaupt nichts. Und dann wird dies auch getan. Wir sehen genau, wie dieses Material zurückgespult wird. Wir sind ja immer noch in dem Modus, wir beobachten da eine Show und sehen, was live passiert. Und tatsächlich hat sich also dieses schreckliche Ereignis, das wir eben noch gesehen haben, in Wirklichkeit gar nicht ereignet. Nun kann man das dem Publikum im Studio vielleicht vormachen, aber uns, die wir zu Hause sitzen oder im Kino sitzen, kann man natürlich nicht so einfach damit abspeisen, denn wir könnten ja tatsächlich auch dazu übergehen und zu sagen, wir spulen jetzt einfach mal selbst zurück, wir gehen mit dem Stream ein bisschen nach hinten und schauen, ob sich es ereignet hat oder nicht. Und ich kann an dieser Stelle verraten, man ist nicht hypnotisiert gewesen, sondern diese Bilder gibt es tatsächlich von dem, was uns da angeboten wird. Das heißt also, wir müssen also, um diese Videobeweissequenz glauben zu können, um also weiter in der Plausibilität, die der Film uns nahelegt, fortfahren zu können, am fiktionalen Pakt festhalten, nämlich, dass der Film uns schon doch irgendwie das Richtige erzählt und dass das innerhalb des Films eine Logik hat und dass wir aber jetzt nicht nochmal von ganz außen hingehen können und selbst einen Videobeweis durchziehen können. Das führt aber dann dazu, dass wir also in einer maximalen Irritation uns befinden, beziehungsweise die Schwindelei auf mehreren Ebenen vollzogen wird. Und hier kommt die KI-Diskussion hinzu. Man hat also jetzt ein paar Bilder in diesem Film verwendet, die nicht durch Filmschaffende erstellt wurden, sondern durch eine künstliche Intelligenz. Das mag ökonomische Beweggründe gehabt haben. Interessant ist aber doch hier, dass man so eine große Furcht hat vor der künstlichen Intelligenz, sich so ungeheuer aufregt, wo man doch eigentlich sehen muss, dass der Film die ganze Zeit schon zum Thema macht, dass man keinem Bild vertrauen kann, dass alles manipuliert ist, dass vielleicht immer ein Mensch oder nicht ein Mensch dahinter steckt. Man kann es nicht mehr entscheiden. Diese Unentscheidbarkeit, die der Film laufend zum Thema macht, so dass wir verwirrt sind, dass es unendlich lange Diskussionen in Reddit-Foren gibt, all das ist der Kern des Films. Insofern ist es da tatsächlich konsequent, dass die Filmemacher auch noch auf KI zurückgegriffen haben. Kommen wir noch einmal auf die Ausgangssituation zurück. Wir haben es mit einem Entertainer zu tun, der unbedingt eine bessere Quote haben will als die Late-Night-Legende Johnny Carson. Und so buhlt er um sein Publikum. Und er hat eine Phrase, die er jeden Abend verwendet. Er spricht in die Kamera und sagt: Danke, dass Sie mich wieder in Ihr Wohnzimmer lassen. Das heißt, das Fernsehen überwindet die Distanz, schafft eine Nähe. Und heute sprechen wir dann häufig von einer parasozialen Beziehung. Und beim Parasozialen sind wir vielleicht auch schon sehr nah bei dem Paranormalen. Das zumindest verquickt dieser Film auf durchaus gekonnte Art und Weise. Denn es geht in diesem Film tatsächlich um das Parasoziale und das Paranormale. Ist dem Entertainer vielleicht das Publikum, die Liebe des Publikums wichtiger als die Liebe seiner Frau? Geht er über Leichen, um ein größtmögliches Publikum zu erreichen? Und wie ist es noch mit der Überwindung von Distanz? Wir sehen zum Beispiel in dieser Show ein Ätherwelleninstrument, das bedient wird. Also man kann dort mit den Schallwellen Musikklänge herstellen, ohne dass man etwas direkt berührt. Die Distanz ist überwunden durch die moderne Technik. Wir sehen auch, wie es offenbar bei der Übertragung der Sender Signalstörungen gibt. Auch das wird eingeblendet auf diesem uns zur Verfügung gestellten Filmmaterial. Wir haben es mit Hypnose zu tun, die sogar über die direkte Begegnung hinausgeht, nämlich hypnotisiert werden kann, so wird zumindest behauptet, auch das Publikum, das zu Hause im Wohnzimmer sitzt. Und dann ist da eben dieses Mädchen, das besessen zu sein scheint vom Teufel, die einer Sekte angehörte, und sie ist ganz fasziniert von der Kamera. Sie flirtet mit der Kamera. Die Kamera selbst scheint etwas Dämonisches zu haben, wovon diese junge Person angezogen wird. Und natürlich denkt man bei all dem an andere Horrorfilme, beispielsweise an Poltergeist, wo die Elektrizität auch schon eine große Rolle spielte, die Wellen des Raumes sich überall ausbreiten und auch das Dämonische so zum Vorschein kommt. Wir haben es mit einem Medium der Verführung beim Fernsehen zu tun, und das Fernsehen ist distanzlos. Diese Distanzlosigkeit in der modernen Technik war etwas, was den Bildwissenschaftler Abi Warburg umgetrieben hat. Er hat einen berühmten Vortrag in den 20er Jahren über die Hopi-Indianer gehalten. Diese vollführten ein eigenartiges Schlangenritual. Die Schlange erschien bei den Malereien wie ein Blitz. Und natürlich ging es darum, die Gewalt des Blitzes zu beschwören, sie einzuhegen, auch umzugehen mit den Ängsten, die man als Mensch hat. Und daraus erwuchs dann dieses Schlangenritual, eine Idee, eine Möglichkeit, mit der Angst, mit den übergroßen Kräften umzugehen. Und Abi Warburg schreibt: Das Verhältnis der Erlösungssucher zur Schlange bewegt sich im Kreislauf von kultischer Verehrung, von derbster sinnlicher Annäherung bis zur Überwindung. Sie war und ist bis auf den heutigen Tag, wie wir an diesen Kulturen der Pueblo-Indianer sehen, ein sinnfälliger Maßstab für die Entwicklung von triebhaft magischer Annäherung zur vergeistigenden Distanzierung, die das giftige Reptil als Symbol dessen bezeichnet, was der Mensch äußerlich und innerlich an dämonischen Naturkräften zu überwinden hat. Das heißt, dieses Schlangenritual war schon Kulturproduktion, war also der Versuch, etwas in ein Symbol zu bringen und damit auch in Distanz dazu zu kommen, in Distanz zu den ungeheuren Kräften. Wir haben es aber jetzt hier bei dieser Late-Night-Show und beim Film allgemein mit einer Distanzüberwindung zu tun. Ja, es geht darum, dass also der Fernsehmoderator, soweit er auch wegsteht von uns, trotzdem direkt in unserem Wohnzimmer sein kann und möglicherweise sogar uns hypnotisieren kann. Genau diese Gefahr sah Abi Warburg in der modernen Technik. Er sagt: Den Überwinder des Schlangenkults und der Blitzfurcht, den Erben der Ureinwohner und goldsuchenden Verdränger des Indianers, konnte ich nur als Symbol auf der Straße in San Francisco im Augenblicksbilde einfangen. Es ist Onkel Sam mit dem Zylinder, der voll Stolz vor einem nachgeahmten antiken Rundbau die Straße entlang geht. Über seinem Zylinder zieht sich der elektronische Draht. In dieser Kupferschlange Edisons hat er der Natur den Blitz entwunden. Und weiter sagt dann Warburg: Der im Draht gefangene Blitz, die gefangene Elektrizität hat eine Kultur erzeugt, die mit dem Heidentum aufräumt. Was setzt sie an dessen Stelle? Die Naturgewalten werden nicht mehr im anthropomorphen und biomorphen Umfang gesehen, sondern als unendliche Wellen, die meist unsichtbar unter dem Handdruck dem Menschen gehorchen. Durch sie zerstört die Kultur des Maschinenzeitalters das, was sich die aus dem Mythos erwachsene Naturwissenschaft mühsam errang, den Andachtsraum, der sich in den Denkraum verwandelte. Und obwohl wir es hier in diesem Film mit einer Diskussionsrunde zu tun haben, gibt es das Okkulte überhaupt, merken wir, dass genau dieser Denkraum sich nicht eröffnet. Und das erleben wir ja in allen Talkshows, in denen sich auch so gut wie nie ein Denkraum eröffnet. Was also hier passiert ist, dass die Distanz so sehr überwunden wird, dass kein Raum mehr da ist, dass alles unmittelbar wirkt und dass damit die Hypnose, das Okkultische, das Magische nicht mehr weit ist. Bei Warburg heißt es dann sogar noch, der moderne Prometheus und der moderne Icarus, Franklin, der Blitzfänger und die Gebrüder Wright, die das lenkbare Luftschiff erfunden haben, sind eben jene verhängnisvollen Ferngefühlzerstörer, die den Erdball wieder ins Chaos zurückführen drohen. Telegramm und Telefon zerstören den Kosmos. Das mythische und das symbolische Denken schaffen im Kampf um die vergeistigte Verknüpfung zwischen Mensch und Umwelt den Raum als Andachtsraum oder Denkraum, den die elektrische Augenblicksverbindung raubt, falls nicht eine disziplinierte Humanität die Hemmung des Gewissens wieder einstellt. Und diese Hemmung, die stellt sich nicht ein und die Humanität auch nicht. Denn wo das Gesetz der Quote regiert, wo es nur darum geht, lukrative Werbepartner zu bekommen, da kann sich kein Denkraum mehr öffnen. Da geht es nur noch darum, den anderen zu hypnotisieren, damit er möglichst lange dabei bleibt, damit er wieder einschaltet. Insofern ist es also ein Film, der natürlich von unserer modernen Aufmerksamkeitsökonomie handelt und davon auch, dass damit eine gegenaufklärerische Epoche längst begonnen hat, die Abi Warburg hier schon aufscheinend sah. Warburg hat sich ja immer wieder in seinen Texten damit auseinandergesetzt, dass es eine Rückkehr des antiken Magischen geben könnte, dass ein gewisser Aberglaube sich plötzlich wieder Bahn bricht und dann ungehemmt sich ausbreitet. Und wenn wir heute uns ansehen, wie sehr der Aberglaube verbreitet ist, wie sehr Okkulte Trumpes plötzlich wieder in den sozialen Medien auftaucht, inwieweit wir in größtmöglicher Unübersichtlichkeit leben, weil wir die Bilder nicht mehr zuordnen können, die Bilder sich befreit haben, sie immer weiter diffundieren überall hin und alles grenzenlos scheint, so haben wir es hier doch mit einem Film zu tun, der möglicherweise nicht das alles so sehr durchdacht hat und nicht eine Stringenz in all das reinbringt, aber doch ein, sagen wir, Beweisstück dafür ist, dass wir in tatsächlich sehr diffusen Zeiten leben. Stellt sich zuletzt die Frage noch, mit welchem Teufel wird da eigentlich kommuniziert, wenn Jack ja so sehr darauf aus ist, mit dem Teufel zu sprechen. Nun, dieser Teufel besteht eigentlich gleichermaßen aus Jack, seinem Publikum im Studio und zu Hause, und er besteht aber auch aus uns. Die Rückkehr des Okkulten und Dämonischen, übertragen mit moderner Technik bis hin zu KI, all das fasziniert uns. Wir sind fasziniert von dieser Show, von diesem Spektakel. Wir wollen nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.